Drüber hier, Ugel hier.
Es gibt Brennholz, es gibt Kohle. Ich habe keine Angst. Ich hatte noch nie Angst und jetzt habe ich überhaupt keine Angst.
Das ist Andrei aus Posad-Pokrovske. Er ist einer von Millionen Ukrainerinnen und Ukrainern, die in diesem Winter ohne Strom und ohne fließend Wasser auskommen müssen. Für viele hier in Deutschland ist das kaum vorstellbar. Wir stehen morgens auf, knipsen das Licht an, hören Musik, machen die Kaffeemaschine an. Wir duschen. Die Wohnung ist warm. In der Ukraine greifen russische Streitkräfte gezielt die zivile Infrastruktur des Landes an. Diese Angriffe sind laut Genfer Konvention Kriegsverbrechen. Sie haben nur ein Ziel, sie sollen die Menschen zermürben.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.
Hi, ich bin Jan Jessen, Politikchef der NRZ, der Neue Ruhr, Neue Rhein-Zeitung. Kiew, Lviv oder Odessa. Das sind Städte wie Hamburg, Berlin, Köln, hier in Deutschland. Diese Städte liegen jetzt allerdings immer häufiger im Dunkeln, weil es flächendeckende Blackouts gibt. Wie geht es den Menschen damit, die im Dunkeln und im Kalten sitzen? In dieser Folge hört ihr von verschiedenen UkrainerInnen, sowie von Andrei, den ihr ganz am Anfang gehört habt. Mit dieser Folge wollen wir euch verdeutlichen, was gerade in der Ukraine passiert. Wie anfällig sind die Strom- und Wassernetze in der Ukraine? Und ja, auch wenn wir hier in Deutschland in Sicherheit sind, stellt sich möglicherweise der eine oder die andere die Frage, wie wäre es hier in Deutschland? Warum greifen die russischen Streitkräfte jetzt überhaupt die Strom- und Wassernetze an? Das ist ja eine relativ neue Entwicklung, zumindest zum Zeitpunkt der Aufzeichnung unseres Podcastes Anfang Dezember. Das hat angefangen im Herbst, eigentlich im Spätherbst. Und um das zu verstehen, muss man vielleicht erstmal auf den Kriegsverlauf schauen. Seit dem Beginn ihres Angriffskrieges im Februar mussten die russischen Streitkräfte viele Niederlagen einstecken. Das waren nicht nur militärische Niederlagen, sondern natürlich auch irgendwo propagandistische Niederlagen. Im Frühjahr mussten sie sich aus der Umgebung von Kiew zurückziehen, der Hauptstadt, und aus dem gesamten Nordosten. Eigentlich war ja der Plan, die Ukraine in wenigen Wochen einzunehmen. Das ist kläglich gescheitert am Widerstand der Ukrainerinnen und Ukrainer. Auch natürlich daran, dass die Ukraine mit westlichen Waffensystemen unterstützt wird. Im Herbst haben die ukrainischen Streitkräfte die Angreifer aus den zuvor eroberten Gebieten im Nordosten und im Süden zurückgetrieben. Das war nochmal eine neue Entwicklung, also dass die Ukraine nicht nur in der Lage war, ihre Gebiete zu verteidigen, dass den Russen keine neuen Eroberungen gelungen sind, sondern dass sie jetzt sogar in die Gegenoffensive gehen konnten. Jetzt hat das russische Militär seine Strategie verändert. Also am Anfang des Krieges ging es den russischen Streitkräften vor allem tatsächlich darum, die militärische Infrastruktur anzugreifen. Es gab immer wieder diese sogenannten Kollateralschäden. Man weiß jetzt nicht, ob das wirklich gezielt war oder nicht. Jedenfalls wurden Angriffe auf Krankenhäuser durchgeführt oder auch auf Schulen. Da kann man allerdings noch davon ausgehen, dass das möglicherweise, wie gesagt, Kollateralschäden waren. Jetzt ist ganz klar zu erkennen, sie wollen den Menschen in der Ukraine das Leben so schwer wie möglich machen. Sie wollen jetzt insbesondere vor dem Winter, der in der Ukraine, insbesondere im Osten, bitter kalt werden kann, sie wollen den Menschen das Leben so schwer wie möglich machen. Die ukrainischen Streitkräfte bombardieren jetzt also ganz gezielt die zivile, die kritische, die Energieinfrastruktur des Landes. Also ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt in den letzten Wochen, wo ich in der Ukraine unterwegs war, gab es sowas eigentlich schon mal in dem Maße, dass also ein fremdes Land die zivile Infrastruktur eines anderen Landes in dem Ausmaß angegriffen hat?
Also dieses Flächendeckende habe ich hier zumindest, was diese Krisen im Umfeld Europa erweitert gibt, nicht gesehen. Es gab jedoch mal in den Balkankriegen eine Zeit, wo auch versucht wurde, Umspannwerke mit sogenannten Graphitfädenbomben stillzulegen, um dort Kurzschüsse auszulösen. Es gab also die Idee, etwas zu zerstören, was lebensnotwendig ist, ist jetzt nicht ganz neu. Die Konsequenz, es so zu tun und massiv zu zerstören, ist vielleicht aus meiner Sicht neu.
Das ist Christian Dötsch, er ist der Leiter des Fraunhofer Instituts Umsicht in Nordrhein-Westfalen und ein ausgewiesener Energieexperte. Worauf er angespielt hat in diesem O-Ton, den ihr gerade gehört habt, er sprach ja davon, dass es in den Balkankriegen so etwas schon mal gegeben habe. Das waren Angriffe der NATO gegen Serbien in den späten 90er Jahren, konkret 1999. Da hat die NATO mit sogenannten Graphitbomben serbische Kraftwerke angegriffen und Umspanneinrichtungen eingegriffen. Das hat zu den besagten Kurzschüssen geführt und eben kurzfristig das Stromnetz ausgenockt in Serbien. Aber der große Unterschied zu dem, was heute passiert, war eben, dass diese Graphitbomben zum einen keine längerfristigen oder gar irreparablen Schäden verursacht haben und auf der anderen Seite die Angriffe im Mai stattgefunden haben. Also zu einer Zeit, als es eben nicht bitterkalt war in Serbien. Und da erleben wir gerade ganz andere Dinge in der Ukraine, denn die Russen greifen ja mit Marschflugkörpern, Kurzstreckenraketen und anderen Waffensystemen an, die tatsächlich irreparable Schäden verursachen. Dötsch hat mir auch erklärt, dass Wasser- und Stromnetze eigentlich überall ähnlich aufgebaut sind, ob das bei uns ist oder eben in der Ukraine. Wasser wird zentral aufbereitet, Strom zentral in Großkraftwerken produziert und über die Leitungen gelangen Strom und Wasser dann zu den Kunden. Als wir bei unserem jüngsten Trip, kurz vor der Aufnahme unseres Podcasts jetzt im Süden der Ukraine unterwegs waren, waren wir in einem Hotel in Mykolaiv untergebracht. Das liegt etwa 70 Kilometer nördlich von Cherson. Cherson ist die Stadt, die am 11. November befreit worden ist von der russischen Besatzung. Die Russen waren in dieser Regionalhauptstadt der einzigen, die sie seit Beginn des Krieges erobern konnten, waren sie seit März und hatten die Stadt besetzt. Wie gesagt, am 11. November haben sich die russischen Truppen dann zurückgezogen. Die ukrainischen Truppen sind rein oder nachgerückt und dann haben wir diese Stadt besucht. Und wir waren in Mykolaiv untergebracht, da waren wir in den letzten Monaten immer wieder, um über die Situation im Süden zu berichten. Und in den Monaten, jetzt gerade im Sommer war es eigentlich grundsätzlich so, man hat keine Nacht durchgeschlafen in Mykolaiv, weil ständig Luftalarm war oder weil es eben tatsächlich dann auch zu Luftangriffen kam, größtenteils mit modifizierten S-300-Raketen, die dann teilweise auch in der Nähe unseres Hotels eingeschlagen sind. Da war natürlich nicht an Schlaf zu denken. Das war diesmal anders. Also wir konnten tatsächlich auch mal durchschlafen, weil es keinen Luftalarm gab und das war eigentlich ganz angenehm. Unangenehm war dann allerdings, dass wir zu einer Zeit da waren, als es einen dieser mehreren, die es jetzt nun gegeben hat, flächendeckenden Luftangriffe auf die Ukraine gegeben hat und Mykolaiv wie andere Städte auch plötzlich komplett ohne Strom waren. Und das ist schon eine etwas merkwürdige Situation. Es hat 30 Stunden gedauert, bis Mykolaiv wieder im Netz war. Das war eine Zeit, wo wir durch eine komplett dunkle Stadt gefahren sind, wenn wir abends nach Hause kamen, oder nach Hause ist gut gesagt, also zumindest Richtung Hotel gefahren sind. Die Städte in der Ukraine sind wegen des Krieges sowieso verdunkelt, aber man sieht natürlich hinter den Fenstern dann die Lichter aus den Wohnungen. Das war einfach nichts mehr. Es war einfach stockdunkel. Das einzige Licht, was man gesehen hat, waren die Lichter der Autos, die auf den Straßen unterwegs waren. Es haben keine Ampeln funktioniert. Es hat nichts funktioniert. Und für uns war natürlich dann die Herausforderung so ganz simpel. Wir sind Journalisten. Wir müssen irgendwie das Zeug, was wir produzieren, nach Hause bekommen, nach Deutschland bekommen, in die Redaktion bekommen. Und insofern war das gut, dass unsere Powerbanks maximal aufgeladen waren. Wenn das nicht gewesen wäre, hätten wir wirklich ein Problem bekommen, rein arbeitstechnisch. Und ich meine, es waren nur 30 Stunden, die wir diesen Stromausfall erlebt haben. Und wenn man dann überlegt, dass es Leute gibt in der Ukraine, und zwar nicht wenige, sondern Hunderttausende, wenn nicht Millionen, die über Wochen ohne Strom leben müssen und irgendwie ihr Leben regeln müssen, war das schon sehr eindrucksvoll, das mitzubekommen. Zusätzlich hatten wir noch das Problem, dass auch das Wasser ausgefallen ist. Mykolaiv hat ohnehin ein Wasserproblem, weil seit Beginn des Krieges die eigentliche Wasserversorgung aus dem Dnepro, das ist ein Fluss in der Nähe von Mykolaiv, unterbrochen ist. Die Russen haben da irgendwie die Leitungen zerballert. Deswegen wird jetzt das Wasser aus anderen Quellen geholt. Das Wasser ist dann leider nicht mehr wirklich sauber. Also wenn man den Wasserhahn aufmacht, kommt erstmal eine braune Brühe raus. Und wenn man sich dann mit dem Wasser wäscht, hat man das Gefühl, die ganze Haut brennt. Gleichwohl war das angenehmer, als gar kein Wasser zu haben, wie das jetzt eben der Fall war, als wir da waren. Da gab es dann eben 3 Tage kein Wasser. Also, wie gesagt, es gab in Mykolaiv keinen Strom, es gab allerdings auch kein fließendes Wasser. Für die Menschen in der Ukraine bedeuten das natürlich Einschnitte, komplette Einschnitte in ihr Leben. Also nicht jeder hat da natürlich eine Powerbank. Das Wichtigste, was, und das habe ich jetzt auch mal wieder festgestellt, für die Menschen ist die Kommunikation, also die Kommunikationsmöglichkeiten. Das heißt, die Mobiltelefone müssen irgendwie aufgeladen sein. Die ukrainischen Behörden haben sich angewöhnt, mittlerweile so Art Inseln zu schaffen, wo die Leute hingehen können, wo Generatorenstrom produzieren, wo die Menschen dann, und das hat so eine Anmutung von so einem modernen Lagerfeuer, wenn die Menschen um diese Steckdosen, diese Mehrfachsteckdosen herum sitzen und sozusagen diese Mehrfachsteckdosen anstatt eines Feuers anstarren, und da kommt dann eben der Strom für diese Mobiltelefone heraus. Das ist schon ganz interessant zu sehen, aber auch völlig nachvollziehbar, denn man will natürlich auf dem Laufenden sein. Man braucht Informationen über das Kriegsgeschehen, die aktuellen Gefahren, die lauern. Man will Kontakt zu den Verwandten haben, die möglicherweise schon im Ausland sind. Also insofern ist das völlig nachvollziehbar. Und auf der anderen Seite Wasser, eben auch ein Riesenproblem. Nicht nur die Frage, wann kann ich duschen oder wo kann ich duschen, das ist möglicherweise zu vernachlässigen, 3 Tage geht's oder 4. Aber wenn es dann darum geht, Trinkwasser zu bekommen, das ist natürlich elementar und lebenswichtig. Und da haben die Behörden eben auch eingerichtet, Wasserausgabestellen. Kommen wir gleich noch drauf, denn da besuchen wir auch noch eine Wasserausgabestelle in Cherson, dieser Stadt, von der ich vorhin erzählte. Ich habe mich dann natürlich auch gefragt, wie leicht ist es eigentlich, so ein Stromnetz auszunocken? Also was muss man machen? Denn es ist irgendwie schon erstaunlich, also da fliegen ein paar Dutzend, das hört sich jetzt ein bisschen zynisch an, aber es fliegen halt ein paar Dutzend Bomben, die ihr Ziel erreichen. Und plötzlich sind Millionenstädte wie Kiew, wie Kharkiv komplett ohne Strom. Da sagt uns Professor Dötschen, was notwendig ist, um da große Schäden zu verursachen.
Das Stromnetz ist schon mal das allerempfindlichste Netz, muss man sagen, im Vergleich zu allen anderen Netzen. Aber das Stromnetz kann ich treffen, relativ einfach an den Verteilleitungen, also einfach an dem, was wir als Hochspannungsmasten sehen. Da können wir relativ schnell, wenn eine dieser Masten stürzt, ist sofort eine Leitung unterbrochen. Im Regelfall gibt es immer einen zweiten Versorgungsweg zu einem Ort, zu einer Stadt oder zu einer Liegenschaft. Aber wenn ich flächendeckend was bombardiere, fällt sofort mehr als eine Einheit aus und dann ist es dort dunkel. Alternativ statt dieser Transportleitung kann man natürlich Umspannwerke gezielt angreifen. Das sind diese großen Werke, wo sozusagen dann die Leitungen verteilt werden in die Städte hinein. Die sind sehr wichtig, sehr konzentriert an einem Ort und auch natürlich bekannt, wo sie stehen, dementsprechend auch einfach zu zielen. Und die dritte Möglichkeit ist natürlich, die Kraftwerke selber anzugreifen. Ich habe es ja auch der Presse entnommen, dass das Kraftwerk Saporischschja eine Zeit lang immer wieder kritisch gesehen wurde, das als Atomkraftwerk natürlich besonders kritisch, aber auch jedes Kohlekraftwerk und jedes andere zentrale Kraftwerk ist ein Angriffspunkt.
Dötsch hat ja neben Saporischschja auch noch 2 andere Möglichkeiten genannt, wie das Stromnetz beschädigt werden kann, also nicht nur die Angriffe auf die Kraftwerke selber, die sind vergleichsweise selten in der Ukraine, weil die Russen eben auch nicht lebensmüde sind eigentlich und Atomkraftwerke in die Luft jagen, wo der Wind möglicherweise die radioaktiven Wolken zu ihnen selbst wehen könnte. Aber es gibt natürlich sowohl die Angriffe auf die Umspannwerke einerseits und auf die Leitung andererseits. Kritisch sind natürlich vor allem die Angriffe auf die Umspannwerke. Da braucht man spezielle Generatoren und Transformatoren. Und wenn die kaputt sind, mussten die erstmal neu besorgt werden, müssen die repariert werden, aufwendig. Und insofern sind die Ukrainer da auch tatsächlich aktuell auf Hilfe angewiesen. Das hört man immer wieder von Behörden vor Ort oder Behördenvertreterinnen vor Ort, aber eben auch von politisch Verantwortlichen, die sagen, wir brauchen dringend, eben wie gesagt, diese Transformatoren, um in der Lage zu sein, die Netze wieder zu reparieren. Also das Stromnetz besonders anfällig, wie uns Professor Dötsch gerade gesagt hat, vom Fraunhofer Institut Umsicht. Und auf der anderen Seite gibt es ja noch das Problem der Wasserversorgung. Und auch dazu kann uns Professor Dötsch was sagen.
Also ein Wassernetz, das kann man eigentlich so gleich mit dem Fernwärmenetz auch zusammenfassen. Das sind halt Rohrleitungen, die im Boden im Regelfall liegen, teilweise auch über der Erde. Es kommt darauf an, wo man sich befindet. Und dort wird halt einfach Wasser durchgepumpt. Die sind genauso angreifbar wie jede andere Leitung, sind aber in dem Sinne etwas stabiler im Sinne, dass man sie leicht auch wieder ersetzen kann an der Stelle. Umgekehrt ist Wasser natürlich das, die kritische Ressource. Ohne Wasser ist es sofort lebensgefährlich, wenn ich kein Wasser bekomme. Aber auch das ist nochmal ein positiver Punkt zumindest. Wir sehen es auch in anderen Ländern, wo Wasserkatastrophen aufgetreten sind, auch in den USA, wo mit einmal Wasserversorgung mal nicht existent war in bestimmten ländlichen Gemeinden. Man kann es ausliefern in großen Kanistern, um die Leute wenigstens temporär zu versorgen. Das geht mit Strom eher nicht. Das kann man mit Wasser Gott sei Dank machen. Und damit kann ich zumindest für die Ernährung wichtige Wassermengen aufrechterhalten. Flusswasser kann ja zur Not für andere Dinge auch mal reichen. Vielleicht für irgendwas zum Spülen oder auch für eine Toilettenspülung oder Ähnliches vielleicht. Aber das Trinkwasser kann man, wenn man die Fahrzeuge hat, immerhin zu den Menschen bringen.
Ja, das geschieht tatsächlich in der Ukraine. Also man versucht dort alternative Möglichkeiten zu finden, an Wasser zu kommen, wie Professor Dötsch ja jetzt gesagt hat und was ja auch einleuchtend ist, Wasser ist wirklich elementar wichtig, ist überlebenswichtig. Ohne Trinkwasser ist man einfach schlicht und ergreifend schnell tot. Also versuchen die Menschen, an andere Wasserquellen zu kommen. Im ländlichen Bereich sind das häufig Brunnen, die Menschen in ihren Gärten noch haben, wo sie sich Wasser holen. Das sieht nicht immer ganz appetitlich aus, kann man aber trinken. Das haben wir selber in Posad Pokrovske gesehen, diesem Dorf, wo André uns gesagt hat, dass er keine Angst hat. Er kam ja aus diesem Dorf, das ist ein komplett zerstörtes Dorf, was wir besucht haben. Dort haben Menschen tatsächlich während aktiver Kriegshandlungen über Monate in Bunkern ausgeharrt und haben sich da Wasser geholt aus den Brunnen in ihren Gärten. Andere Möglichkeit, Wasser direkt aus dem Fluss holen, das funktioniert auch. Auch das hat Professor Dötsch ja gerade gesagt, dass das durchaus eine Möglichkeit ist, zumindest mal Gebrauchwasser zu haben, also um sich waschen zu können oder um irgendwie die Wohnung zu putzen oder was auch immer. Und das haben wir in Cherson erlebt. Da waren wir an einer Wasserausgabestelle am Dnipro oder in der Nähe des Dnipro, war so ein Seitenarm. Den haben wir uns angeguckt, da standen die Menschen also Schlange, um an Wasser zu kommen, was dort ausgegeben wurde. Und da haben wir auch Alexandra getroffen, eine ältere Dame, 72, die dort in der Nähe gewohnt hat und uns ja ziemlich beeindruckt hat, weil als wir da miteinander rumstehen und miteinander reden, von der anderen Seite des Flusses russische Raketenwerferangriffe plötzlich liefen, die auch uns, obwohl wir schon einiges gehört haben, doch relativ erschreckt haben, weil auch bei uns in der Nähe dann direkt Raketen eingeschlagen sind. Ich blende das, was wir da gehört haben, jetzt noch mal kurz ein. Aber Alexandra hat sich davon überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen, hat noch nicht mehr gezuckt und hat uns einfach erklärt, was sie da gerade tun.
Die Menschen gehen zum Dnipro, um Wasser zu holen, weil wir kein fließendes Wasser haben. In manchen Häusern fließt ein wenig Wasser. Die Leute teilen, helfen sich gegenseitig und sagen, dass wir das alles überleben werden. Die Hauptsache ist, dass unsere Stadt nicht zerstört wird. Das ist die Hauptsache.
Was wir da gesehen haben, war eine Pumpe mit so einem Schwenkarm, ein Mensch, der die bedient hat, und der eben das Wasser dann da rausgepumpt hat, was aus dem Fluss kam. Und da standen die Menschen eben Schlange vor mit großen Kanistern, die sie gefüllt haben. Alle waren ganz geduldig. Das ist eben auch so eine Geschichte, die mich persönlich, die wir da zusammen unterwegs waren, auch meinen Fotografen Reto Klar, schwer beeindruckt hat. Also wie ruhig und diszipliniert die Leute waren, trotz dieser doch elementaren Not, der sie sich gegenüber sehen.
Die Menschen, die hier geblieben sind, sind die hartnäckigsten Menschen, die hartnäckigsten. Wir haben gesagt, dass wir alles aushalten können. Wir werden das alles aushalten. Und was die Kälte angeht, zu Hause trage ich all die Kleidung, die ich habe, und 3 Decken. Wir werden alle überleben. Das Wichtigste ist, dass wir nicht bombardiert werden, damit die Stadt nicht zerstört wird. Das ist die Hauptsache für uns. Und alle Leute, mit denen ich spreche, sagen, dass wir das überstehen werden.
Ja, ich meine, im Prinzip ist das ja erstmal eine erstaunliche Aussage von Alexandra, also dass sie uns sagt, naja, Wasser ist schwierig, aber wir helfen uns gegenseitig. Die Hauptsache jedoch ist, dass unsere Stadt nicht zerstört wird. Das ist erstmal ein Ausdruck von Hoffnung natürlich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich diese Hoffnung tatsächlich bestätigen wird. Natürlich gibt es viele Leute, die aus Cherson fliehen wollten, als wir da waren. Vor den Checkpoints waren lange Schlangen von Autos, die sich da gebildet hatten. Jeden Abend gibt es auch so einen Evakuierungszug, so nennen das die ukrainischen Behörden, die den Menschen ermöglichen wollen, die Stadt zu verlassen. Nicht wegen der Energieprobleme, das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen, sondern vor allem, weil die Stadt eben ständig unter Beschuss steht jetzt aktuell. Und gleichwohl gibt es eben ganz, ganz viele Leute, die bleiben wollen, die sagen, das ist unsere Stadt, wir lassen uns nicht vertreiben, wir lassen uns auch nicht zermürben von diesen russischen Angriffen, wir lassen uns auch nicht zermürben von unserer Situation, in der wir jetzt aktuell sind. Kein Wasser, kein Strom, Kälte, der bevorstehende Winter, sondern wir wollen bleiben und zeigen, dass wir uns eben nicht klein machen lassen. Was Alexandra uns erzählt hat in Cherson, entspricht im Grunde genommen auch dem, was uns André erzählt hat, den ihr am Anfang dieses Podcasts gehört habt. André ist ein Landwirt aus Posad-Pokrovske. Posad-Pokrovske muss man sich vorstellen als ein kleines Dorf, ist so ein typisches ukrainisches Straßendorf. Also heißt, es gibt eine Straße, die durchführt, eine Landstraße, und rechts und links ergießen sich dann die Häuser in die Steppe rein und die Höfe. Und Posad-Pokrovske hatte das Pech, dass sich im März auf so einer kleinen Anhöhe russische Truppen eingegraben hatten und im Dorf selber ukrainische Soldaten sich verschanzt hatten. Und Posad-Pokrovske dann über Monate zum Kriegsgebiet geworden ist. Also jeden Tag sind da Einschläge reingekommen, bis zu 400 am Tag waren es. Und das Dorf ist jetzt einfach komplett zerstört. Also es gibt kein Haus, was nicht beschädigt ist. Die meisten sind total kaputt. Die Schule, der Kindergarten, das Kulturzentrum, im Grunde genommen alles zerstört. Aber zum einen haben dort 30 Menschen ausgeharrt während der Bombardements, die einfach nicht gehen wollten oder nicht gehen konnten, weil sie zu alt waren oder Behinderungen hatten. Und jetzt sind um die 100 Leute nochmal zusätzlich zurückgekommen, um wieder aufzubauen. Und André, der Landwirt André, war eben einer von ihnen. Das war ein sehr, sehr robuster Typ, muss man sagen, der die ganze Zeit auf die Regierung geschimpft hat und gleichzeitig so ein gewisses Beharrungsvermögen. Also wir packen jetzt einfach selber an und machen. Und so ein Typ war André. Und André habe ich dann natürlich auch gefragt, was denkt er denn jetzt wohl, wie es im Winter weitergehen wird?
Wie schaffen wir es durch den Winter? Wir haben alles, absolut alles. Es gibt Essen, es gibt Wasser. Und Geld? Naja, nicht viel, aber wir haben etwas. Wir brauchen nichts vom Staat. Und hier sind alle gleich.
Diese Denke, wir haben im Grunde genommen ja Essen. Gut, als Landwirt ist das leicht gesagt. Es gibt Wasser und wir brauchen nichts vom Staat, wir machen jetzt einfach selber. Das ist etwas, was man gerade im ländlichen Bereich in der Ukraine immer wieder hört. Also die Menschen sind da schon seit Jahren und Jahrzehnten im Grunde genommen auf sich selbst angewiesen, ziehen da ihren Stiefel durch, und das machen sie jetzt auch in dieser Situation. Posad-Pokrovske fand ich auch sehr spannend zu sehen, dass sie jetzt schon wieder mit dem Wiederaufbau anfangen, obwohl in der Nähe des Dorfes immer noch gekämpft wird. Man hört auch immer wieder den Geschützdonner und davon lassen die sich aber nicht kleinkriegen. Das war nicht nur in diesem Dorf so, das habe ich auch in anderen befreiten Gebieten erlebt. Und ich muss sagen, also das ist schon sehr eindrucksvoll, wie resilient die Menschen da in diesen Gebieten sind. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Alexandra und André, andere Menschen, die ich auch noch getroffen habe und die auch ähnlich widerständig wirkten, ob die wirklich symptomatisch sind für die gesamte Bevölkerung. Das ich weiß es schlicht und ergreifend nicht. Also es gibt natürlich Leute, die fliehen. Es gibt ja auch die Szenarien, dass möglicherweise in diesem Winter sehr, sehr viele Menschen aus der Ukraine nach Westeuropa kommen werden, möglicherweise nach Deutschland kommen werden. Das halte ich durchaus für realistisch, weil es natürlich schon nervenaufreibend oder schlicht und ergreifend lebensgefährlich ist, wenn man in der Eiseskälte, dann gerade im Osten der Ukraine, können die Temperaturen zweistellig unter Null gehen, und dann kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass sich Leute auf den Weg machen. Auch wenn auf der einen Seite die Behörden einiges tun, um die zerschossene Infrastruktur wieder aufzubauen, um den Menschen mit Wärmeinseln und ähnlichen Dingen zu helfen, damit sie eben über den Winter kommen. Und auch wenn sie in Teilen dann eben sehr widerständig sind. Aber ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere dann doch einknicken wird, weil es einfach viel zu viel wird, wie Leute wird. was ich auch spannend fand, war die Frage, wie ist das eigentlich in Deutschland? Also ich komme aus einem Land oder wir kommen aus einem Land, in dem die Diskussion über den Blackout, über einen möglichen Blackout, über Energiearmut, Energiekrise ja gerade in den vergangenen Wochen vor der Aufzeichnung unseres Podcasts sehr intensiv geführt worden sind. Das Bundesamt für Katastrophenschutz hat jede Menge Warnungen herausgegeben und erklärt, wie man sich doch einzudecken habe, was man zu Hause haben solle für so einen möglichen Blackout. Die ganze Diskussion, muss man ehrlich sagen, erscheint einem so ein bisschen grotesk, wenn man das sieht, was in der Ukraine passiert. Also wir reden ja in Deutschland allenfalls davon, dass man mal einen Blackout hat, wo vielleicht mal eine Stunde der Strom weg ist oder zwei. Dass wir uns dann sozusagen mit Vorräten und ähnlichen Sachen eindecken sollen für so einen 2-3-Stunden-Blackout, das erscheint so ein bisschen absurd vor dem Hintergrund dessen, wie gesagt, was ich da in der Ukraine erlebt habe, wo die Leute seit Wochen teilweise ohne Strom, ohne fließend Wasser sind und trotzdem es irgendwie schaffen, über die Runden zu kommen. Aber weil wir jetzt natürlich über Energiekrise sprechen, sei einfach mal die Frage in den Raum gestellt, oder nicht in den Raum, sondern konkret an Professor Dötsch, ob diese Szenarien, Blackout-Szenarien, ob die auch für Deutschland realistisch sind.
Da muss man mich das ein bisschen splitten. Am Donnerstag, dem 8.12. war ja der Katastrophenwarntag. Da wurde ja extra getestet, ob Sirenen und Benachrichtigungen funktionieren. Und es ist schon entscheidend, für Katastrophenfälle jeglicher Art grundsätzlich sich vorzubereiten. Das heißt, dass man gewisse Reserven hat. Das ist sicherlich sinnvoll. Wir haben es im Ahrtal gesehen. Wir haben es 2005 in Münster gesehen, als ein riesen Eissturm ganze Gebiete stromlos gemacht hat. Besondere Erhöhung des Risikos jetzt durch den Ukraine-Krieg für Deutschland sehe ich an der Stelle eher nicht. Wir sind Teil eines sehr, sehr großen europäischen Verbundnetzes, wo wir eingebunden sind und haben immer noch, selbst heute noch in der etwas schwierigen Lage, große Mengen Strom, die wir exportieren in unsere Nachbarländer, vorrangig muss nach Frankreich zurzeit, weil dort so viele Atomkraftwerke stillstehen.
Gut, das klingt ja jetzt erstmal einigermaßen beruhigend, muss man sagen. Also Professor Dötsch sagt, unser Energieexperte in dieser Folge, ein Szenario, also vergleichbar mit dem in der Ukraine, also flächendeckender Blackout, das sei erstmal in Deutschland sehr, sehr unrealistisch. Was ich eben auch spannend fand in der Ukraine, war, wie gehen die Leute damit um, auch sagen wir mal gesamtgesellschaftlich, mit dem Thema Blackout, wochenlang ohne Wasser, ohne Strom. Es gibt ja so einen Bestseller, Blackout, habt ihr vielleicht schon mal von gehört, von Marc Elsberg. Das ist ein Bestseller, der jetzt einmal mehr Hochkonjunktur hat. Dieser Schriftsteller schreibt über ein Szenario, wo in Deutschland flächendeckend der Strom ausfällt. Und er skizziert eigentlich sehr intensiv dieses Chaos und die Selbstzerfleischung der Menschen durch diesen Blackout. Und in der Ukraine gibt es solche Selbstzerfleischung, gibt es solches Chaos eigentlich nicht. Natürlich, klar, kriegsbedingtes Chaos, aber jetzt nicht so, dass die Leute sich da in die Gurgel gehen würden, um an Wasser zu kommen. Im Gegenteil, man hilft sich gegenseitig. Es gibt Leute, die älteren Menschen, die es nicht mehr schaffen, Wasserkanister nach oben in den dritten, vierten, fünften Stock zu tragen, das Wasser hochtragen. Man hilft sich bei der Verteilung von Hilfsgütern, das ist schon sehr beeindruckend zu sehen und auch toll zu sehen und widerspricht ihm auch völlig diesem Szenario, was Elsberg in seinem Buch Blackout beschreibt. Die Frage ist natürlich, die man sich stellen muss, ist die deutsche Gesellschaft genauso resilient wie die ukrainische? Auch wenn Dötsch jetzt nicht der Experte für, weil er kein Sozialwissenschaftler ist, aber er hat auch eine Meinung dazu.
Fangen wir mit dem Teil 1 an. Ich habe auch Blackout natürlich gelesen und ich muss dem Buch wirklich zugutehalten, technisch sehr, sehr gut recherchiert. Es hat ja auf einen Bericht aufgebaut, der das auch vorher schon so vorhergesagt hat, einen sehr technischen Bericht. Die haben das sehr gut aufgegriffen, sehr spannend auch geschrieben. Diese soziologische Komponente, wo ich jetzt auch sagen muss, bin ich jetzt genauso Laie wie Sie wahrscheinlich. Als Laie würde ich sagen, ich habe mir immer Katastrophen und solche Szenarien auch immer angeguckt, wo sowas passiert ist und grundsätzlich habe ich nirgendwo solche katastrophales soziales Verhalten gesehen, wie es dort in dem Buch beschrieben wird. Und wir haben ja auch Länder, wo Stromausfälle zur Tagesordnung gehören. Gehen Sie nach Südafrika, wo regelmäßig, da gibt es eine App extra, da können Sie sehen, wann in Ihrem Stadtbezirk der Strom ausfallen wird. Das sind ja geplante Abschaltungen, weil man einfach nicht die Netzkapazität oder die Erzeugungskapazität hat. Und das funktioniert. Man kann sogar mit dieser App dann, damit kann man leben, damit kommen Leute klar. Das ist nicht erstrebenswert, das ist unkomfortabel. Aber diesen sozialen Zusammenbruch, wie Sie ihn beschreiben, habe ich so nirgends bisher als jetzt als Laie wahrgenommen gesehen. Und das würde ich vielleicht als den schwächeren Teil des Buchs ansehen.
Ja, ich meine, der O-Ton spricht Bände. Und was Dötscher gerade beschreibt, also dass er sowas auch in anderen Ländern eigentlich nie beobachtet hat, dass Menschen direkt übereinander herfallen und sich gegenseitig zerfleischen, wenn es zu Blackouts oder ähnlichen Dingen kommt, macht ja auch so ein bisschen Hoffnung, dass der Mensch nicht ganz so schlecht ist, wie er manchmal dargestellt wird, sondern möglicherweise dann doch ein soziales Wesen, das in der Lage ist, sich gegenseitig zu unterstützen und zu helfen. Und das, wie gesagt, sehen wir ja gerade in der Ukraine. Wo ich das auch erlebt habe, das war in Sniorowka. Sniorowka ist eine Kleinstadt, auch in der Region Cherson und beziehungsweise in der Region Mykolaiv, wenn man es ganz genau nimmt, aber eben auch in der Nähe von Cherson, dieser Stadt, die am 11. November befreit worden ist. Sniorowka ist einen Tag vorher befreit worden, haben sich die Russen einen Tag vorher zurückgezogen. Und dort haben wir eine alte Dame getroffen bei einer Ausgabestelle, wo es Lebensmittel gab. Aus Sniorowka ist seit der Befreiung ohne Wasser, ohne Strom. Und sie hat uns etwas Bemerkenswertes mit auf den Weg gegeben.
Wir sind froh. Der Winter macht uns weniger Angst als die Angst, dass die Russen zurückkommen. Davor haben wir Angst. Denn manchmal gibt es einzelne Schüsse oder etwas explodiert, sodass man sich sofort unwohl fühlt. Insgesamt sind wir aber froh. Das Leben wird langsam besser. Das Schlimmste haben wir schon hinter uns.
Sie sagt, das Schlimmste haben sie hinter sich. Das ist auch wieder so ein Satz, der von viel Hoffnung geprägt ist. Denn die Menschen in der Ukraine stehen jetzt, wie gesagt, möglicherweise vor einem sehr, sehr harten Winter. Auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat seine Landsleute auf so einen harten Winter eingeschworen. Die Russen setzen alles daran, ihnen das Leben schwer zu machen, indem sie die Energieinfrastruktur zerstören, indem sie die kritische Infrastruktur, die zivile Infrastruktur zerstören. Viele, viele werden ohne Wasser, ohne Strom und ohne Heizung sein im Winter. Kleiner Randaspekt noch zum Ende hin. Ein Problem, was es da auch gibt, ist, dass die Leute sich gerade im ländlichen Bereich eigentlich immer gerne aus den Wäldern bedient haben, Holz, Feuerholz gesammelt haben. Das ist jetzt in so einer Stadt wie Sniorivka ist das schwierig, weil schlicht und ergreifend die ganze Gegend mit Blindgängern, mit Minen verseucht ist und es da einfach lebensgefährlich ist, in die Wälder zu gehen. Die ukrainischen Behörden wollen da helfen. Das haben uns Behördenvertreter vor Ort gesagt, indem sie jetzt Züge mit Holz, mit Feuerholz in die befreiten Gebiete reinschicken. Für jede Person, für jeden Haushalt soll es da 2 Kubikmeter Holz geben. Das sind so kleine Hilfen, die es möglicherweise erträglicher machen oder einfacher machen, über den Winter zu kommen. Deutschland hilft, indem wir Generatoren dorthin schicken. Wir können eigentlich nur hoffen, dass der Winter eben nicht so hart wird und dass tatsächlich das Schlimmste hinter diesen Menschen liegt, wie uns diese alte Dame gesagt hat. Ja, also wir als Privatpersonen, wir können den Menschen da auch möglicherweise helfen. Es gibt verschiedene ukrainische, aber auch deutsche Hilfsorganisationen, die Transporte reinfahren, immer noch in die Ukraine. Da müsstet ihr euch einfach mal im Netz erkundigen. Jetzt alle aufzuführen, würde, glaube ich, den Rahmen sprengen. Wir werden auch versuchen, als Funke Mediengruppe zu helfen, indem wir in Moldawien, der Republik Moldau, Generatoren, Powerbanks und so weiter kaufen und dann bei einem unserer nächsten Aufenthalte dort mitbringen. Wir haben uns da insbesondere das Dorf Posad Pokrovske, über das ihr jetzt schon ein bisschen was gehört habt, ins Visier genommen. Da wollen wir eben gezielt Hilfe leisten. Ja, ansonsten mal zusammengefasst, was haben wir heute gehört? Also auf der einen Seite die Situation in der Ukraine problematisch, weil die russischen Streitkräfte eben gezielt die Infrastruktur des Landes zerstören. Viele Städte, die flächendeckend ohne Strom sind, kein fließend Wasser haben, wo eben auch die Gasleitungen nicht funktionieren und die Leute möglicherweise vor einem kalten Winter stehen. Auf der anderen Seite eben diese Resilienz, diese Widerstandskraft der Ukrainerinnen und Ukrainer. Einige wollen sicherlich das Land verlassen, möglicherweise steht uns da eine Flüchtlingswelle bevor. Aber sehr, sehr viele eben auch, und da haben wir eben diese O-Töne gehört von Alexandra oder von André, die wollen einfach bleiben. Wir können nur hoffen, dass diese Widerstandskraft der Ukrainer auch durch den Winter trägt. Und ich glaube, was die Folge uns auch noch sagen sollte, ist, dass wir nicht allzu viel Angst haben sollten. Wir sind nicht im Krieg Und ich glaube, bei Blackouts werden auch unsere Infrastruktur ziemlich schnell wieder repariert, anders eben, als das in der Ukraine der Fall ist. Ich danke euch, dass ihr heute wieder dabei wart. Wenn euch diese Folge gefallen hat, wäre schön, wenn ihr uns folgen könntet auf Spotify, auf Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo auch immer ihr uns gerade zuhört. Würden uns natürlich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr uns euren Freundinnen, Freunden, Verwandten und anderen Menschen empfehlen würdet. Ja, dann sage ich erstmal für heute danke, macht's gut und tschüss.
So fühlt sich Krieg an. Ein Podcast von Funke und NRZ.